Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier heute ganz spannend. Der POP auf Reisen in dem Haus Nummer 17 bei jemandem, der den Nachnamen Wenz trägt. Mal schauen, ob der Herr Wenz uns auch öffnet.
Hallo, nach oben.
Hallo, willkommen.
Hier sind wir und hier geht's rauf und rauf und rauf und noch mehr rauf. Ich glaube, wir kommen das Dach. Wo wird eine Tür sich öffnen? Auch hier ist alles geschlossen. Jetzt noch weiter hoch. Es ist ein getarntes Hochhaus, wo wir hier sind. Ich sehe es schon.
Oh. Weiter hoch müsst ihr nicht.
Weiter hoch müsst ihr nicht. Wir sind da. Hallo.
Wir sind drin und wir fühlen uns wohl. Schaut mal, was für einen tollen Stuhl ich bekommen habe. Der ist Hammer, oder? Schau mal, ich habe einen Sessel und der wackelt wie ein Schaukelstuhl. Wenn ich jetzt hier das Thema nicht hätte, wäre die Gefahr sehr groß, dass ich langsam aber sicher entspannen würde. Vielen Dank, dass ihr mir den schönen Sessel überlassen habt. Ja. Das macht richtig Spaß.
Ja.
Es ist total schön bei euch hier. Ihr wohnt hier sozusagen fast im Herzen von Limburg. Habt tolle Aussichten hier rund um. Ihr wohnt ganz oben im Haus. Richtig cool, coole Location hier und ein schönes, großes Wohnzimmer habt ihr hier mit tollen Farben und jetzt auch mit ganz viel Licht.
Ja, das stimmt.
Ja, danke schön, Edith.
Ja,
herzlich willkommen, Titus, für eure Einladung hier zum POP.
Ja.
Wir genießen das gerade. Wir haben hier einen ganz tollen, handgemachten Mokka gerade gegossen. Die hat Edith uns hier bezaubert, zubereitet, richtig gut. Und hier seht ihr vielleicht, jetzt sind ganz viele bunte Sachen in so einer Schüssel. Die sind alle vom Asiaten, sagst du?
Ja, vom Asiaten.
Also, grandiose Gastgeber, kann ich euch nur sagen. Also, wenn die euch mal einladen, sagt nicht nein. Ja, heute ist ja der 9. Juli. 9. Juli, was war los an dem Tag? Wir haben mal angefangen, euch immer ein bisschen was zu dem Tag zu erzählen, weil ich finde das spannend, wenn man so einen Pop sieht und gleichzeitig sogar noch was lernt.
Mhm.
Geistlich natürlich, aber auch so ganz praktisch. Und der 9. Juli, ich habe mir mal drei Sachen ausgesucht, die sind richtig gut. Das eine, wenn die Holländer hassen. Also wenn du Holländer bist, vergib mir, aber am 9. Juli 1810 erklärte Napoleon die Auflösung von Holland. Scheinbar hat es ja nicht ganz durchgezogen, so das ganze Holland ist ja wieder da, oder zumindest die Niederlande heißt es ja heute, aber ihr habt es überlebt, gut. Einige haben Napoleon ja überlebt, so einige Staaten sind ja noch oder wieder da. 63 Jahre später, Napoleon ist nicht, der war ja auch klein.
Ja, das stimmt.
Wobei, klein ist ja nicht.
Okay,
nimm
den nächsten Mal, bevor du noch ein Fett nach
dir nimmst. Oh, muss nachher alles ausbaden, der Poprummel ist. Nein. 1873, auch am 9. Juli, wird das deutsche Münzgesetz verabschiedet, welches als Reichswährung die Mark aufgliedert in 100 Pfennige vorsieht.
So alt ist das.
So die Älteren unter uns, so die so graue Haare haben wie ich, ihr wisst noch, was das war, die D-Mark.
Es mhm.
war nicht mehr die Reichsmark, aber es hieß nur noch Mark bis vor 19 Jahren, genau.
Mhm.
Dann haben wir den Euro bekommen, den mag ja auch nicht jeder, gell? Aber es ist erstmal, wie es ist. Der hat jetzt keine Pfennige mehr, sondern Cent. Aber das war auch am 9. Juli. Er weiß, was noch kommt. Und das dritte ist vielleicht das bedeutendste von allen. Am 9. Juli 1956 wurde Tom Hanks geboren.
Oh.
Ich mag Tom Hanks. Das ist ja ein Wahldeutscher. Der lebte, glaube ich, in Deutschland sogar. Er macht eine deutsche Heirat, also ich finde diesen Mann super sympathisch in vielerlei Hinsicht. Nicht nur als Forrest Gump, sondern der hat noch ein paar richtig, richtig coole Filme auch nachgedreht. Ja, heute geht es um himmlische Augenzeugen. Wir machen also da weiter, wo wir am Dienstag angefangen haben. Denn wir haben zweimal über die Hölle geredet, also dann sollten wir auch zweimal wenigstens über den Himmel reden. Und das habe ich mir so fest vorgenommen. Deswegen lassen wir heute wieder, ich glaube, zwei Leute zu Wort kommen, die schon da waren, wo wir alle gerne hinwollen. Ja, außerdem gibt es ein spannendes Interview mit euch beiden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir haben natürlich, weil das ist mein Teil, mein letzter.
Oh.
Wer weiß, wann ich wieder ein Thema machen darf bei einem Pop. Jungs, das ist die letzte Staffel. Ja, bei der letzten Staffel weint man ja immer, wenn eine gute Serie in die letzte Staffel geht. Gut, aber vielleicht gibt es ja auch ein Leben nach dem Pop. Auf jeden Fall, der Witz ist folgender. Ein 84-jähriger Mann hört plötzlich eine Stimme. Hebe mich hoch! Der alte Mann schaut sich um und fragt, wer ist da? Hier unten, kam die Antwort, und er sah einen Frosch. Dieser sagte, nimm mich hoch, dann küsse mich und ich werde zur hübschesten Frau, die du je gesehen hast. Ich werde deine wunderschöne Frau. Der alte Mann überlegte kurz, dann hob er vorsichtig den Frosch hoch und steckte ihn in seine Jackentasche. Von dort hörte er sich den Frosch beschweren. Mann, hast du nicht zugehört? Du sollst mich küssen, damit ich deine wunderschöne Frau werde. Ach, weißt du, in meinem Alter kann ich viel mehr mit einem sprechenden Frosch anfangen als mit einer jungen Frau. Ja, da sage doch einer, mit dem Alter käme nicht auch die Weisheit. So, ja, heute hören wir, was Augenzeugen des Himmels uns mitzuteilen haben. Doch vorher freue ich mich jetzt auf das Interview mit Edith und mit Titus.
Genau, ja. Schön, dass wir bei euch sein können und dass wir und die Zuschauer, Dankeschön, euch ein bisschen besser kennenlernen können. Und die erste Frage an euch ist, was ist denn deine jeweils Lieblingsperson in der Bibel? Habt ihr die? Und wenn ja, warum gerade die Person?
Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe Mose so sehr faszinierend gefunden, weil der Mose war erst ganz von Gott irgendwie gerne weg und dann musste der erstmal in die Wüste und dann da seine Zeit absitzen sozusagen.
Genau.
Und dann wurde der ja von Gott berufen, hat seine Stimme gehört im Busch und dann wurde er halt beauftragt von Gott, das Volk Israel aus dem Land
aus
Ägypten rauszuführen, um das verheißene Land zu führen. Und da hat er halt einiges halt mit dem Volk erlebt.
Ja.
Und halt auch, er hat auch immer mit Gott geredet und gefragt, was er machen soll.
Ja, cool. Das ist eine faszinierende Persönlichkeit, definitiv. Gerade wenn man so liest, dass er dann auf dem Berg verschwindet,
und alleine mit Gott ist,
dann denke ich immer, warum muss ich jetzt neidisch sein?
Weil er gar nicht ins Land kommen konnte.
Ja,
sozusagen.
Das ist so hart,
ist er halt im Himmel, in der Ewigkeit.
Ja, aber so eine Beziehung mit Gott, und obwohl er am Anfang voll daneben gehauen hat, und nach seiner Auszeit,
Ja,
cool. Titus, hast du eine andere Person für dich gefunden?
Also ich habe von früher Jugend an fand ich immer den Paulus faszinierend. Mhm. Also ich muss gestehen, ich habe früher mehr Briefe gelesen als Evangelien. Heute weiß ich die Evangelien sehr zu schätzen.
Ja.
Aber ich war früher mehr vom Verstand her und diese Römerbrief-Sachen, so, das hat mir halt viel gegeben als Jugendlicher, als Kind. Und dann später habe ich Paulus noch auf eine andere Art schätzen gelernt, weil ich habe angefangen zu rappen, habe Rapmusik gemacht. Und ich habe mich MC Paulus genannt. Und ich hab gedacht, also heute nenne ich mich da anders, aber ist egal. Aber ich habe gedacht, ja, eigentlich war das doch ein echter Rapper, der Paulus, weil der hat immer für das angestanden, was er geglaubt hat, selbst wenn er dafür verprügelt wurde. Der ist dafür in Knast gegangen, war ein Gangster-Rapper letztendlich. Ja, also Paulus war schon, und Gott ist ja sowieso ein Rapper. Ja? Wisst ihr, warum Gott ein Rapper ist? Am Anfang war das Wort.
Ja. Guck mal da. Wie heißt es? Rhyme and Poetry? Oder Rhythm and Poetry?
Rhythm and Poetry.
Hast du gerade was da?
Ja, klar.
Mach mal.
Dieses Lied ist sehr persönlich, aber es muss einfach sein, weil ich heute dankbar bin für Regen, Luft und Sonnenschein, weil ich heute dankbar bin für tiefe Freude, die mich trägt, weil ich weiß, dass Gott mich liebt und er kämpft für mich, bis dass der Sturm sich legt.
Sagenhaft. Nur der Mann kann nicht nur boxen, ja, er kann auch rein.
Ja.
Cool und rappen.
Faszinierend. Yes. Cool. Also ich habe mich intensiv mit Paulus beschäftigt, neulich erst für meine eine Predigt. Ja, aber Paulus als Gangster-Rapper.
Das ist eine völlig neue, cool, neue Sicht hier. Ne?
Ja. Super. Ja. Und der konnte lange rappen, so lange, bis einige eingeschlafen sind. Ja.
Oder Steine geflogen sind.
Oder Steine geflogen
sind. Einmal.
Ja. Ja. Genau, der war kontrovers. Absolut.
Und der war beständig.
Er hat das Wort angeschnitten. Und das will ich auch. Ich will, wenn ich jetzt zu was gefragt bin, halt klar meine Stellung beziehen. Ja. Auch wenn es vielleicht manchen Leuten nicht schmeckt. Oder
genau.
So.
Ja.
Das war übrigens spontan eben. Das war nicht abgesprochen.
Ja. Super. Cool. Danke für die kreative Einlage. Klasse. Ja, drei Bücher auf der einsamen Insel, das ist die nächste Frage. Habt ihr drei Bücher? Oder sagt ihr, müssen mit?
Gibt ja Leute, wenn ich die frage, die sagen, ich habe noch nie drei Bücher gelesen. Aber ihr seid schon Leute, die lesen, oder?
Ja, ja, schon. Da hat man Bücher egal in jedem Zimmer.
Also ich habe mal einen Roman gelesen und der ist auch sehr interessant. Das heißt, alles aus Berechnung.
Okay.
Der ist sehr interessant. Jetzt, ich weiß, es ist eher für Frauen als für Männer, aber der ist auch lustig gemacht und auch interessant. Also den würde ich mitnehmen. Und ja, auch die Bibel und vielleicht noch ein interessantes, ein spannendes Buch, das ich jetzt noch nie gelesen habe. Mhm. Weil auf der Insel, ja, kann man mal vielleicht was Neues sehen.
Das ist eine clevere Idee, ich glaube, die Antwort am Anfang.
Ja, wir haben ja nicht. Ja, das passt schon.
Was man noch nicht gelesen hat.
Kriegst du es neues? Ja, das ist mir mal empfiehlt, oder?
Abenteuerbuch.
Ja, oder? Hast du völlig recht, Edith. Genau.
Ja. Du hast so einen interessanten Dialekt. Bist du aus dem Siegerland?
Dialekt aus dem... Also ich bin in Rumänien geboren.
In Rumänien?
Ja. Und mit 2 Jahren sind wir alle nach Deutschland. Also mehrere Leute sind damals aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Rübergesiedelt.
Okay.
Ich dachte, der Dialekt hört sich so ein bisschen aus wie ein Dillenburger Eck, aber auch nicht
wirklich. Ja, Dillenburg auch.
Da warte ich schon, das war...
Da bin ich hier in Haiger.
Genau, dann kommt da doch was her. Also das, ich habe vorhin in Dillenburg, das kam mir so vertraut vor gerade.
Ich denke, das ist ein bisschen Mischmaß, also diese Siebenbürgen nach Hermannstadt, wo die Herren kommen, die räumen das eher auch und sogar noch ein bisschen anders als die Haigerer, aber... Das ist so ein Mischmasch, denke ich, bei der Ede zwischen diesen beiden Dialekten, Siebenbürgnerisch und Steiger.
Das erklärt für mich.
Ja, cool. Sache,
genau, super.
Ja. Hey, mit Sprache hast du es echt drauf, ne? So, das ist so dein Gebiet, Titus, super. Mhm. Ja. Ja, und deine drei Bücher, was nimmst du mit auf die Insel?
Also, erstes Mal natürlich die Bibel, das ist mir ganz wichtig, weil das ist... Da kann ich dann die Informationen hernehmen, die aktueller sind als die Tageszeitung von heute. Und das kann auf der Insel natürlich schon hilfreich sein. Und das andere, was ich mitnehmen würde, ist ein Schachbuch tatsächlich. Es gibt ein Buch, das ist von so einem Vater, der hat 3 Töchter zu Meisterinnen trainiert. Das ist ein richtiger Freak und der hat praktisch ein ganzes Buch mit über 5000 Beispielen. Das heißt, wenn ich irgendwie mich dann auf der einsamen Insel sitze und brauche irgendwie Denksport, dann habe ich genug für mehrere Jahre, um das durchzubrechen. Und da sind auch die Lösungen dabei, dann habe ich zu tun. Und das andere, was ich mitnehmen würde, ich hatte erst überlegt, das Buch von Rick Renner, Sparkling Games from the Greek, mitzunehmen.
Boah,
das habe ich noch nicht gelesen und ich habe so viel Gutes davon gehört und ich hätte dann sozusagen die Möglichkeit, auf der Insel noch die ganzen griechischen Begriffe nachzuarbeiten. Aber dann habe ich dann doch pragmatischerweise dafür entschieden, einen Survival Guide mitzunehmen. Das ist umfangreich, dass ich, egal, zum Beispiel, wenn jetzt die Edith noch mit da wäre, das wäre natürlich schön, dass man dann auch möglichst viele Konstruktionen bauen konnte, um sich auf der Insel zurechtzufinden.
Ja, sehr clever.
Ja, super.
Du bist übrigens der Einzige, den ich kenne, der ein eigenes Schachzimmer hat.
Oh ja.
Also, er ist ein guter Schachspieler offensichtlich,
ja, sonst
würde er so ein Buch nicht mal in Erwägung ziehen. Super.
Ja, cool. Klasse. Total spannend. Was war für dich, was war für euch das Beste in der Corona-Chance, in dieser speziellen Zeit, durch die wir alle jetzt durchgegangen sind? Was war das Gute?
Wir haben uns am 15. Mai verlobt und das war das absolute Highlight in der Zeit der Corona-Chance für mich.
Gratulation, ja, ganz offiziell.
Das war sehr schön.
Super.
Das Wetter hat sehr schön mitgespielt, alles war
großartig.
Gibt es schon Hochzeitspläne?
Ja, wir wollen heiraten, ja.
Also ist das schon wann?
Ja, also es gibt geplante Termine, also überlegte Termine. Aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht vor der Kamera,
alles klar.
Sondern machen wir, reden wir vielleicht gleich mal mit euch.
Okay.
Ja, genau.
Ja, schön. Ja, stark. Außerdem noch, gab es noch, ich meine, es ist schwer, das kann man nicht toppen. Aber habt ihr die Zeit noch genutzt zum Positiven, die ja doch viele Einschränkungen erstmal mit sich gebracht hat?
Dann war es, Ilt hatte Kurzarbeit an manchen Tagen.
Ja, Kurzarbeit, ja, und man hat ja schon gemerkt, dass man so zur Ruhe kommt und dass alles ein bisschen langsamer läuft.
So runtergefahren.
Ja.
Okay. Ja, cool.
Und ich habe auch gemerkt, dass manche Leute offener sind auf einmal in bestimmten Bereichen, wo man vorher gar keinen Kontakt hatte. Ich habe ja am Anfang der Corona-Zeit über meinen WhatsApp jeden Tag ein Bild von einer Blume verteilt mit einem Spruch, den ich mir ausgedacht habe.
Okay.
Und ich habe da Leute erreicht, die sich bei mir gemeldet haben teilweise, von denen ich monatelang nie was gehört habe, die wirklich danach offen waren, wo ich über mein Herzensanliegen über Jesus halt sprechen konnte. Und das, so habe ich halt auch dann die Corona-Chance auch nutzen können, um diesen Leuten zu helfen und sie zu erreichen. Ja.
Spannend.
Ja.
Cool.
Super. Coole Idee.
Ja. Ja, Gemeinde, das ist unsere letzte Frage. Du bist ja auch mit bei den Jungs dabei, die uns in der Technik gerade unterstützen und unseren Schwerpunkt online mit möglich machen. Warum ist euch Gemeinde, warum ist euch Kirche wichtig? Glauben kann man doch auch alleine und ist doch alles, ist doch nicht so wichtig. Oder was würdet ihr sagen, was bedeutet Gemeinde für euch?
Also ich würde schon sagen, dass so die Gemeinschaft, wenn man da im Gottesdienst sitzt, dass man schon die Gemeinschaft sehr schätzt, dass alle den einen Glauben haben und man kann auch gemeinsam singen und beten und auch, ja, auch Hilfe von den Geschwistern annehmen und nachfragen.
Danke, ja.
Ja, das sehe ich auch so. Also die Gemeinschaft hat man erlebt, auch an dem Tag, wo diese Attacke war, bei deinem Vater, wie dann die ganze Gemeinde zusammengerückt ist und das habe ich noch nie so erlebt.
Ja, das war stark.
Dass die ganze Gemeinde an einem Strang gezogen hat. Und was ich an Gemeinde auch toll finde, ist, dass es so eine, so eine Verzahnung gibt von verschiedenen Leuten, die sonst nie irgendwie miteinander Kontakt hätten und die dann plötzlich an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten und ohne jeden Einzelnen wäre das Ganze nicht möglich, die Gemeinde. Und das ist halt toll, dass einfach diese Menschen zueinander finden und miteinander ihre Gaben so einsetzen, wie es sein soll, zu Gottes Ehre.
Mhm.
Und der letzte Punkt, warum ich Gemeinde schätze, ist wegen Vorbildern. Also gerade mein persönlicher Zellgruppenleiter, der Florian Kurle und solche Leute, der Matthias Eller, bei dem ich auch lange Zeit in der Gruppe war, das sind halt Vorbilder für mich. Und die haben Sachen geschafft, wo ich hin will.
Ja.
Und da kann ich mich danach auch ein bisschen orientieren. Wie haben die das geschafft? Wie gehen die in ihrer Beziehung mit Gott um? Was kann ich von denen lernen? Wo haben die vielleicht Sachen, die ich nicht übernehmen will? Und das sind alles Sachen, die mein persönliches Leben bereichern.
Stark. Vielen Dank.
Großartig.
Ja, eigentlich können wir jetzt den Pop schon beschließen, ne? Das war schon. Das
Thema war fantastisch, so ich kann nicht mehr so viel sagen jetzt.
War schon ein ziemlich cooles Input. Ja. Vielen Dank euch beiden. Aber wir können dich nicht einfach nur mit dem Schaukelsessel setzen.
Das wäre auch so nett so.
Du musst jetzt schon einen Beitrag bringen, den du ja mitgebracht hast. Den Himmel gibt's echt, das hast du vorgestern schon mal behauptet.
Ja.
Und gib dir heute die Gelegenheit, das nochmal zu untermauern, warum du das denkst.
Wo ist die Kerne und die Backsteine? Wo ist denn der Mauer? Wir schauen uns heute tatsächlich das an, was Jesus über unsere Bestimmung sagt, was dass wir wirklich verstehen können, was Leute meinen, wenn sie über den Himmel reden, das kommt hier natürlich auch nochmal drin vor, weil ich mag Leuten zuhören, die wissen, wovon sie reden. Und wenn ich im Himmel war, habe ich natürlich was anderes darüber zu sagen, als jemand, der sich den Himmel irgendwie nur vorstellt. Und es gibt einige, es gibt wahrscheinlich weltweit zigtausende von Menschen, die eine Nahtodeserfahrung hatten als Christen, die tatsächlich in den Himmel hineingeschaut haben. Wir wissen, ich habe mich mit diesem Thema schon viele Jahre beschäftige ich mich mit Nahtodeserfahrungen. Ich habe herausgefunden, dass es einen großen Unterschied gibt, ob du die Klassiker liest, wie Moody oder Kübler-Ross, das, was also aus der esoterischen Seite eher kommt, also aus der nicht-christlichen Seite. Das sind Leute, die haben das auch studiert und haben dort Bücher geschrieben, haben Dinge ausgewertet. Aber die haben das in der Regel mit Zeitverzögerung gemacht, von Monaten oder meistens von Jahren, von vielen Jahren sogar. Das heißt, die Eindrücke waren nie frisch, die die aufgeschrieben haben. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel Dr. Rawlings, ein amerikanischer Herz- und Spezialist, also jemand, der viele Leute zurückgeholt hat aus dem Tod und der eigentlich kein Christ war. Und der hat die Leute zurückgeholt und dann hat er immer wieder erlebt, wie Leute danach Dinge erzählt haben. Und zwar Christen haben schöne Dinge erzählt und Nicht-Christen haben von furchtbaren Erlebnissen gesprochen. Das Interessante war, dass dieselben Menschen, wenn die ein, zwei Tage später von ihm befragt wurden, oft nichts mehr wussten von dem, was sie gesagt hatten. Und da hat er gedacht, aha, diese ersten Eindrücke verfliegen. Die nimmt niemand lange mit. Und so hat er angefangen, das aufzuschreiben. Er hat sich letztendlich dadurch bekehrt, weil er gemerkt hat, wow, also das ist so übereinstimmend. Wirklich, Christen erleben da die Herrlichkeit und Gott und beschreiben unglaublich schöne Dinge. Und die anderen beschreiben Monster und Qual und Leid. So dass er sich gesagt hat, okay, also wenn ich heute sterben würde, ich wäre auf der Seite mit den Monstern, also die Hölle, anstatt dem Himmel. So. Deswegen gucken wir uns da nachher auch nochmal was an. Zunächst mal, was hat Jesus denn versprochen? Da habe ich so eine kleine Zusammenfassung von einigen Bibelstellen, die ich einfach jetzt zitieren will, ohne jetzt die ganzen Verse zu nennen. Die sind sehr bekannt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er spricht hier von diesen drei Kernelementen und zwar immer in der Form von der Absolutheitsform. Ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin die Wahrheit, nicht irgendeine. Und ich bin das Leben und nicht eine Form davon oder irgendeins. Wir glauben ja heute, jeder kann nach seinem Weg glücklich werden. Das hat Ludwig der 15. schon behauptet und bis heute behauptet das gerade die linksliberale Welt ganz massiv. Jeder kann ja machen, was er will und wird dabei schon glücklich. Und das ist eine Lüge. Wenn du linksliberal eingestellt bist, überprüf mal anhand der Bibel deine Werte und deine Sichtweise. Du wirst dich wundern, wo das hinführt. So, wir glauben, Jesus ist die Wahrheit und nicht irgendeine Religion, auch nicht irgendeine politische Richtung. Das kann alles hilfreich sein, aber es kann eben auch genau das Gegenteil sein, es kann zerstörerisch sein. Er hat gesagt, dieser Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Wer bringt Leben im Überfluss? Jeder will irgendwas von dir, am besten Überfluss von dir, aber wer gibt dir Überfluss? Ja, das ist einmalig, dass jemand sagt, Gott sagt, ich bin gekommen, damit du Leben und Überfluss hast. Die Übersetzungen sagen entweder Leben im Überfluss oder Leben und Überfluss. Wie auch immer, für mich ist im Leben alles drin. In der Form von Leben, die Christus hat, ist alles drin. Dann sagt derselbe Jesus, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Ich werde vorausgehen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Mit anderen Worten, Jesus ist im Baubusiness seit 2000 Jahren. Und glaubt mir, er baut stabil.
Amen.
Er baut für die Ewigkeit. Das nehmen ja einige für sich so als Wahlspruch mit rein. Einige Bauunternehmen, aber er baut für die Ewigkeit. Derselbe Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie deine Kirche sagt oder nicht wie irgendein Philosoph sagt oder nicht wie deine Gefühle sagen oder dein Herz sagt, vergiss dein Herz. Die Bibel sagt, wer dem Herz folgt, ist ein Narr. Also nicht dem Herz folgen, das ist negativ. Folge nicht deinen Gefühlen. Die Gefühle sollten dir folgen müssen. Okay? Aber wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt, sagt Jesus. Das ist gute Nachricht. Das ist sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Dann sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm nehmen. Und das Letzte, Johannes 5, 8, 20, 29, hier sage ich den Vers mal dabei. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Wow. Wir wissen heute, dass Jesus massiv über die Hölle gelehrt hat. Mehr als über jedes andere Thema, wenn ich mich recht erinnere, hat er darüber gelehrt, was kommt, wenn wir hier nicht aufpassen. Er hat viel über Geld gelehrt, das will heute kaum einer wissen, er hat viel über Himmel und viel über Hölle gelehrt. Themen, Reizthemen, die man heute auch in großen Teilen der Christenheit vermeidet, damit man nicht aneckt. Wenn ich jetzt bei dir anecke, juhu, deswegen mache ich das hier. Wenn ich nicht bei dir anecke in diesem Bereich, wirst du dich nicht weiterentwickeln, sondern weiter vermickeln. Und das willst du nicht, oder? Ob ich glaube, dass ich die Wahrheit habe? Ja.
Genau.
Warum? Weil die Wahrheit des Wort Gottes ist, die Bibel. Und die habe ich tatsächlich. Das ist mein Leitfaden für mein ganzes Leben. Kann ich dir nur empfehlen. Ich habe noch keinen besseren gefunden. Okay, hier geht es um das Gute. Die das Gute getan haben, die kommen auf gut Deutsch in den Himmel. Das Gute, das Wort ist griechische Agathos, das bedeutet das Tüchtige, das Brauchbare oder auch das Richtige. Und das bedeutet hier im Textzusammenhang eindeutig, das Wort Jesu zu hören und dem Vater die Sendung des Sohnes zu glauben. Dass der Vater im Himmel tatsächlich Jesus geschickt hat. Darum geht es in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Und dass die Worte getan haben, poieo, griechisch, stehen hier für sich, sich mit etwas beschäftigt zu haben, etwas zu machen, wodurch ich zu etwas anderem werde und was mich dazu bringt, meine Handlungen zu verändern. Das ist herausfordernd. Es geht letztendlich darum, etwas zu haben, was eine unabhängige Existenz hat. Wenn es einmal hergestellt ist, etwas, was in mir gereift ist, etwas, was, wir nennen das Glauben, was eine Grundüberzeugung wird in mir und was auch meine Werte festlegt, was meine Grenzen festlegt, wo ich sage, bis dahin gehe ich und nicht weiter, weil das ist mein Schutzraum, meine Lebensgrenzen, die ich selbst gesetzt habe durch das Wort Gottes. Und die hier das Schlechte, Phaulos, das Wort hier im Griechischen vollbracht haben, das sind die, die dem Wort Jesu ihr Gehör verweigerten und so im Todeswesen des Fleisches, so sagen das die Theologen, bleiben. Die verändern sich nicht. Die sagen, ich glaube nicht, was die Bibel sagt, ist schnell gesagt, wird ewig bezahlt. Also bitte prüf das genau, bevor du bei dieser Meinung bleibst, dass die Bibel von Menschen geschrieben und sich widerspricht. Was die Leute alles glauben über die Bibel, ist atemberaubend. Ich habe sie gelesen bestimmt 20 Mal oder so. Oder öfters, ich weiß nicht. Einige Bibelbücher wahrscheinlich 100 Mal. Ich habe das nicht gefunden, was da Leute drüber sagen. Im Gegenteil, je öfter ich es lese, desto mehr Klarheit bekomme ich. Natürlich hat es mit dem Heiligen Geist zu tun, den wir als Christen auch empfangen. Gott gibt ihn uns ja, sobald wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und dieser Heilige Geist hilft mir, die Bibel zu verstehen, die bis dahin vielleicht wirklich ein Buch mit 7 Fragezeichen für mich sein kann. Mhm. Lass uns mal über Geist, Seele und Leib reden im Zusammenhang, im Kontext der Ewigkeit. Wir haben ja gesagt, die Ewigkeit ist etwas, was ich mir hier nicht vorstellen kann. Das ist begrifflich, ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich muss alles eine Grenze haben, was ich verstehen kann. Alles, was keine Grenze hat, wie unendlich oder ewig, das ist...
Ich würde schon bei dem Schachbuch von Titus
ja.
Seite 1 wahrscheinlich.
Also was passiert, wenn jemand Christ wird? Im Geist. Also wir wissen, wir sind, das ist übrigens nicht nur eine biblische Definition, sondern in der Zeit, als ich in der großen Krankenversicherung gearbeitet habe, war das auch eine Definition, die im Sozialgesetzbuch so verankert ist. Der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Also das ist wissenschaftlich auch längst Standard. Aber die Bibel macht das noch klarer. Die Bibel sagt, wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr da ist, was früher oder später auch bei dir der Fall sein wird, ist der Geist mit Seele immer noch da.
Halleluja.
Die Frage ist nur,
wo? Genau.
Okay. Also der Geist wird, wenn ich Christus nachfolge und Sünden vergeben bekomme, von neuem geboren, sagt die Bibel. Das heißt, mein Geist wird etwas ganz Neues, etwas, was er nie vorher war. Mhm. So wie eine Raupe, wenn sie zum Schmetterling wird, zu etwas wird, was sie nie vorher war. Sie ist immer nur gekrabbelt und gekriecht, so in all den Larvenstadien. Und einmal macht sie so und hebt ab, bekommt völlig neue Perspektiven, obwohl sie dasselbe Geschöpf ist. Mhm. Und doch nicht mehr dasselbe. Und das ist, was passiert, wenn der Geist von neuem geboren wird. So, wir kommen aus unserem Larvenstadium raus und bekommen Flügel.
Ja.
Das ist, was passiert.
Kunstbild, ja.
1. Johannes 4 sagt, denn wie er, wie Jesus ist, sind auch wir in dieser Welt. Wir werden ihm gleich. Gott ist sprechender Geist, das habe ich euch schon mal gezeigt, im frühen Pop. Und wir sind gemacht nach seinem Bild. sprechender Geist. Das ist, wer ich bin. Ich bin nicht Bernd C., ich bin nicht der Körper, der, ihr seht das, guck mal, Haare werden grau, Haare werden weniger. Körper verändert sich, Erdanziehungskraft greift, alles passiert. Aber wisst ihr, der Geist ist jugendlich und frisch. Mhm. Und das bleibt der Jahrmillionen lang.
Ewigkeit.
Ja. Denkt an die 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer Granit. Mehr sage ich jetzt gerade nicht. Mhm. Und das zweite ist die Seele. Mit der Errettung unseres Geistes beginnt der Prozess der Errettung unserer Seele, die aus Intellekt, aus Willen und aus Gefühlen besteht. Mhm. Intellekt oder Verstand, mhm. Wille und Gefühl. Durch das Wort Gottes und den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes wird unsere Seele errettet und verändert. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich kann von neuem geboren sein, innerhalb von einer Sekunde. Und hab die Flügel, bin Schmetterling. Aber das heißt nicht, dass meine Seele schon mitgekommen ist. Die will vielleicht immer noch kriechen und in der Erde wühlen oder Staub fressen. Die muss wachsen, indem sie Gottes Wort hört und danach handelt. Ja. Dann entwickelt sich auch die Seele und folgt dem Geist. Oder wie es heißt im Jakobus 1, meine geliebten Brüder, legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, er spricht zu Brüdern, zu Christen, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das heißt, das, was wir tun, nach dem Wort Gottes, verändert uns. Es bringt uns auf den Weg. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Gedankenproduktionsprozess. Das hat damit genau zu tun. Die Seele ist der einzige Teil des Menschen, in dem wir die Geschwindigkeit, mit der unsere Errettung abläuft, beeinflussen können.
Das ist gut, ja.
Das der Geist ist sofort errettet, aber die Seele, hier kann ich kenne Christen, die sind 30 Jahre Christ, so wie ich, und sind immer noch irgendwo Babys so. Die haben viele Dinge nie gelernt, wollten sie auch nicht, waren sie zu faul für, was auch immer. Wahrscheinlich sind sie gerettet und kommen in den Himmel, aber viel vorzuweisen haben sie nicht, weil sie diesen Entwicklungsprozess für sich nicht in Anspruch genommen haben, sondern auf dem Motto, mal gucken, was passiert, okay, sera, whatever will be, will be. Okay. Da ist deine Entscheidung, kannst du machen. Gott liebt dich trotzdem. Aber du wirst nie da ankommen, wo du ankommen könntest in diesem Leben. Ich rede nicht von Karriere, ich rede von Karriere im Reich Gottes. Die funktioniert ganz anders. Die hat weniger mit Leistung als mit Sein zu tun. Auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen sind hier die Schlüsselfaktoren. Die Bibel zu lesen, zu hören, hineinreden zu lassen in mein Leben und mich danach auszurichten, dem das zu tun, was die Bibel mir sagt, das sind die Schlüsselfaktoren, damit meine Seele reift und gerettet wird, auch in dieser Weise. Und die Veränderung unserer Seele ist entscheidend dafür, ob wir als Gläubige zu einem guten Ende gelangen oder nicht. Wie oft hört man Christen sagen wie, oh, warum passiert immer mir das? Oder guck mal, der hat das, was ich gerne hätte und ich habe es nicht, obwohl ich da auch gebetet habe. Viele, nicht alles, aber viele dieser Fragen lassen sich tatsächlich damit beantworten, wie jemand mit dem Wort Gottes umgeht. Lässt er zu, dass es mich verändert? Lasse ich zu, dass mich das Wort Gottes verändert? Oder sage ich, nee, ich will aber eigentlich gar keine Veränderung. Ich bleibe bei dem, was ich immer gedacht habe. Kannst du machen. Musst du aber nicht. Lidl, nein, das ist was anderes. dritte Part ist der Körper. Ist das Ding, wo wir so viel Wert drauf legen, weil das scheinbar so wichtig ist. In der Ewigkeit werden wir lächeln über einiges, was wir denken, wie wichtig ja unser Körper ist, so die paar Kilo, die wir da mit uns rumschleppen für eine begrenzte, sehr, sehr begrenzte Zeit. Wenn du 100 Jahre alt bist, ist das doch schon viel. Was sind 100 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Mhm. Ja. Unsere Leiber werden sich vom Leib Jesu nicht unterscheiden. Das heißt in der Bibel, wir werden ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Mhm. Römerbrief 6,5.
Ja.
Und Jesu Auferstehungsleib, wie war der? Weil wenn wir uns den anschauen, wissen wir, wie wir im Himmel sein werden. Mhm. Das ist cool, weil wir haben tatsächlich einen kleinen Einblick, einen biblischen Einblick,
genau,
in das, wie unsere Existenz sein wird. Zum Ersten, Jesus konnte damit essen. Vielleicht liebst du Essen. Ich liebe auch Essen, das sieht es mir auch manchmal an. Aber stell dir vor, du könntest alles genießen, was es gibt, ohne dass es sich irgendwo niederschlägt. So ist es im Himmel. Du kannst essen. Ich weiß nicht, ob man dann so viel essen will wie hier, weil das mit der Verdauung und alles funktioniert. Keine Ahnung. Keine Ahnung, es wird alles perfekt sein. Aber wir wissen, Jesus hat gegessen. Wir wissen, Jesus konnte sprechen, er konnte singen, er konnte gehen, er konnte Dinge festhalten, obwohl er durch Mauern ging.
Genau.
Mhm. Wie? Keine Ahnung. Aber das ist, was die Bibel uns verrät. Und wenn wir sind wie Jesus in der Ewigkeit, dann können wir das auch. Da gibt es ja wildesten Gedanken. Vielleicht bist du in einer Millisekunde von hier im Mond. Schaust dir mal den Saturn ein bisschen näher an. Gehst auf den Ringen spazieren. Keine Ahnung, was alles möglich ist. Aber es wird wahrscheinlich alles sprengen, was wir heute denken. Wir denken ja auch hier immer, der Himmel wird wohl irgendwo eine Stadt sein. Okay, die Beschreibung haben wir ja auch, eine Stadt. Aber das ist ja viel mehr als nur die Stadt. Das ist ja eine ganze Existenz, die unendlich und groß ist. Er konnte durch Wände gehen, haben wir gesagt. Er konnte von einem zum anderen Augenblick verschwinden. Das ist doch eine Eigenschaft, die wünschen wir uns manchmal, oder? Die Situation, wo man sagt, ich müsste gerade weg. Okay, dann geht das. Du wirst es aus dem Grund nicht mehr machen müssen wie jetzt, aber es ist möglich. Und man konnte ihn berühren. Ja. Obwohl er verschwindet geht. Frag mich nicht, wie das geht. Aber das ist gegangen, das wissen wir. Unser neuer Körper wird in allem dem von Jesus entsprechen. So, auch wir werden in unserem Auferstehungsleib die Fähigkeit besitzen, in einem Augenblick zu verschwinden oder an einem anderen Ort aufzutauchen. Stell dir vor, wie einfach das Weihnachten wäre. Zuerst bei den Schwiegereltern, dann bei den Eltern und dann im eigenen Haus. Innerhalb von Sekunden. Keine Fahrzeiten, kein Staus, kein Stress mit den Geschenken, die uns bringen. Alles ist da. So. Das erklärt auch, wie wir sehr weite Strecken zurücklegen können, wenn der neue Himmel und die neue Erde gekommen sind. Wir werden dies tun müssen. Wisst ihr denn, die Stadt, das neue Jerusalem, ist 2200 Kilometer lang. Wie lang ist Deutschland? Ja, bis über 1200 oder sowas.
Schätzungsweise.
Also ja. Sagen wir mal doppelt so lang wie Deutschland.
Von Nord nach Süd.
Von Nord nach Süd ist. Mhm. Ist die eine Stadt. Also wenn ich da mal den Titus und die Esther besuchen will.
Edith.
Ich weiß, dass du Edith heißt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hast du so diesen Esther-Spirit. Das ist ja auch eine großartige Frau in der Bibel. Auf jeden Fall, dann müsste ich vielleicht dann 500 Kilometer zurücklegen und so mache ich immer da. Ausgeruht, nicht geschützt. Ja. Genau. Alles ist leicht. Du kannst Leute besuchen, die du jetzt vielleicht aus Zeitgründen überhaupt nur selten siehst. Das wäre doch toll. Vielleicht hast du Kinder, die in Amerika wohnen. Ist dann alles kein Thema mehr. Schnipp und du bist da. Okay. Wir wissen auch noch nicht, wie groß die Entfernungen sind, die wir zurücklegen müssen, wenn wir in anderen Galaxien vielleicht zu tun haben. Keine Ahnung, was für Jobs wir da bekommen von Gott. Ich bin sicher, es wird eine Menge Spaß und es wird cool sein, wenn Dinge entdecken. Ich liebe ja die Enterprise, wisst ihr. Wenn wir unterwegs sind in neuen Dimensionen, noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Keine Ahnung, was wir da alles finden. Ich glaube, es werden nicht die Romulane sein. Es werden andere, gute, positive Dinge sein, die wir sehen. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu den Augenzeugen. Den ersten, den ich mitgebracht habe, ist tatsächlich heute schon genannt worden. Der Gangster-Rapper. Paulus. 1. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Also die Theologen, zumindest die Kommentare, die ich darüber gebüffelt habe, sind eindeutig. Alle sagen, Paulus beschreibt seine eigene Himmelserfahrung, die er hatte. In der Zeit nach seiner Bekehrung direkt wahrscheinlich, vielleicht vor dem Turm Damaskus oder in den 3 Tagen, wo er da blind lag, was auch immer. Er war da. Und das hat in ihm so viel ausgelöst, diese Himmelserfahrung, dass er tatsächlich Sätze sagte, wie Leben ist nett, aber Sterben ist mir Gewinn. Oder ich erachte alles für Dreck. Um nur bei ihm zu sein. Er war da, er hatte geschmeckt, wie der Himmel ist. Und das hat ihm die Kraft gegeben. Ich meine, der Mann wurde gesteinigt, der ging im Schiff unter, der hat Folterungen erlebt, alle möglichen Arten. Und er ist nicht kleiner geworden dabei, wisst ihr? Er ist gewachsen, er ist ein geistiger Riese geworden. Der hat seinen Blick so klar auf den Himmel gerichtet gehabt, dass all das, was hier so an Hindernissen war, das war für ihn lächerlich. Wo wir sagen, oh Gott, was hat der arme Mann alles durchgemacht? Ich habe gesehen, wo ich hingehe. Das lasse ich, setze ich für nichts aufs Spiel. Ich bin doch nicht doof. Ich weiß doch, was kommt. Ich habe die Ewigkeit gesehen. Da bin ich mein ganzes, den Rest meiner Ewigkeit. Ja, und das wünsche ich mir manchmal, so eine Sicht zu haben. Wir sind ja so in dieser Welt oft, dass wir gar nicht mehr realisieren, was die Richtung unseres Lebens eigentlich ist. Und die Richtung ist ja nicht, ich will Millionär sein, ich will Karriere bauen, ich will der Erfolgreichste, bla bla bla. Das ist ja alles nett und Gott gibt uns tatsächlich auch Erfolge, aber das ist doch nicht das Ziel.
Ja.
Das ist doch nur kleine Goodies auf dem Weg, die Gott uns gibt. Das Ziel ist doch, bei ihm zu sein auf ewig. Da gibt es keine Steigerung. Gibt es nicht. So, der Himmel und das Paradies ist ein und derselbe Ort. Wir wissen, dass der erste Himmel, Paulus spricht ja vom dritten Himmel, der erste Himmel ist die Erdatmosphäre. Könnte ich euch jetzt viele Bibelstellen zu nennen, wenn es interessiert, schreibt mir. Der zweite Himmel ist das Interplanetarische, dieser Zwischenbereich, der interstellare Raum, sagt man auch, der Weltraum. Mhm. Das ist der zweite Himmel, da wo man hinfliegt mit dem Space Shuttle, oder früher zumindest, und jetzt der Mast vielleicht, Mast mit seinen Raketen. Aber der dritte Himmel war auch damals schon klar, wo der Wohnort Gottes. Und da beschreibt Paulus, war ich. Da war er. Ja, ein zweiter Mensch, der im Himmel war, hat ein Buch geschrieben drüber. Ich habe so ein bisschen Nöte mit dieser Art Büchern, weil da gibt es einige von, da hat jemand echte Himmelserfahrung, aber damit er das irgendwie auch rüberbringt, muss er immer ein ganzes Buch schreiben. In so einem Buch sind meistens, über 200 Seiten, sind meistens so 5 bis 10 Seiten, um die es wirklich geht. Das ist die Himmelserfahrung. Ansonsten schreibt er viel vorne hin, das ist auch nett. Aber ich mag die Essenz davon, die finde ich klasse. Also Don Piper, ich habe ein paar Zitate rausgenommen. Zum einen sagte er, als ich mich umschaute, konnte ich die betörenden Farben kaum fassen, die ich dort sah. Die Farbtöne und die Leuchtkraft der Farben übertrafen alles, was ich bis dahin jemals gesehen hatte. Ich sehe hier mal auch hier.
Ja.
Da wird es Farben geben, die haben wir noch nie gesehen. Also, Don Piper sah ein riesiges Tor, aus welchem Licht drang. Gemeinsam mit anderen Menschen bewegte er sich auf dieses Tor zu, diesen 90 Minuten nach seinem Autounfall.
Mhm.
Und er schreibt, ich hatte eigentlich erwartet, dass hinter diesem Tor auch irgendwo noch eine Spur von Dunkelheit zu sehen sein müsste. Doch soweit ich blicken konnte, sah ich nichts als intensives, strahlendes Licht. Seine Leuchtkraft schien mit jedem Schritt zuzunehmen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt noch betörender werden sollte. Und doch nahm es immer mehr zu. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Die Quelle des Lichts im Himmel ist Gott selbst. Don Piper hatte den Eindruck, als würde ihn das Licht in die Gegenwart Gottes hineinleiten. Er beschreibt auch die Farbe des Tores. Dieses Tor war zwar nicht aus Perlen gemacht, aber es schimmerte wie eine Perle. Es schien so, als hätte jemand Perlmuttglasur darüber gegossen, da das Tor leuchtete und schimmerte. Vom himmlischen Jerusalem sieht Don Piper nur einen kleinen Teil, weil er schließlich doch in seinen Körper zurückkehren muss, als er wiederbelebt wird. Er beschreibt noch die Stadt. Unmittelbar vor dem Tor blieb ich noch einmal stehen und erblickte, was hinter dem Tor lag. Dort sah ich eine Stadt mit gepflasterten Straßen, die zu meinem großen Erstaunen aus purem Gold bestanden. Können Sie sich eine Straße vorstellen, die aus goldenen Pflastersteinen besteht? Dies kommt dem, was ich dort im Inneren der Stadt erblickte, sehr nahe. Die dritte Person, von der ich euch was weitergeben möchte, ist eine Frau aus Kroatien. Die schreibt, auch wiederbelebt worden oder wieder zurückgekommen, die hatte eine lebensbedrohende Krankheit und einen Traum. Und in der christlichen Frauenzeitschrift Lydia hat sie davon berichtet. Hier zitiere ich von ihr. Während einer Nacht voller Hoffnungslosigkeit fiel ich in einen tiefen Schlaf. Ich sah wunderschöne Wesen in einem satten Grün vor mir liegen. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich solche Schönheit gesehen. Als ich weiterging, sah ich immer schönere Landschaften. Und die letzte Person, die ich heute zu Wort kommen lasse, hat auch ein Buch geschrieben. Das ist Jesse Duplantis, einer der Partner von Kenneth Copeland. Ein Mann, den ich sehr schätze, der sehr erquickend predigt. Vielleicht der lustigste Prediger, den ich kenne. Aber tief bei all dem, das muss man dazu sagen. Mein Besuch im Himmel heißt das Buch. Er wurde übernatürlich entrückt in einer Art Kutsche. Schon einige Jahre her. Er hielt sich länger als der eben zitierte Prediger Don Piper im Himmel auf und kam Gott wesentlich näher. Jesse Duplantis schreibt, als ich aus dem Wagen stieg, fiel mir auf, dass alles so wunderschön aussah. Ich dachte immer, dass ich, wenn ich in den Himmel komme, nur eine Stadt sehen würde. Aber das Erste, was ich sah, war das Paradies. Es ist nicht zerstört worden. Das Paradies ist eine riesige Landschaft, die die Stadt völlig umgibt. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten. Er sah Licht, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah Landschaften, ähnlich denen auf der Erde, und schreibt von Tälern, von Bergen und von Wasser. Duplantis schreibt, es war ein wunderschönes Land. Entlang dem Strom des Lebens, der durch das Paradies floss, waren Bäume aufgereiht. Tausende von Leuten standen unter den Bäumen herum. Von diesen Bäumen pflückte der Engel, welcher Jesse Duplantis begleitete, eine saftige, kupferfarbene Frucht und gab sie ihm zur Stärkung. Die Gegenwart Gottes war für seinen Körper kaum auszuhalten. Deshalb brauchte Duplantis regelmäßig Stärkung. Man gab ihm auch Wasser aus dem Fluss. Er schreibt, es war so kühl und erfrischend und es wurde mir in einem goldenen Kelch serviert. Ich war beeindruckt, dass es kein kleiner Plastikbecher war. Jesse ist Amerikaner. Von den Bäumen erzählt er, ich hörte jemanden sagen, es gibt hier keine Depression. Iss einfach von dem Baum des Lebens, rieche an den Blättern der Heilung und lass deinen Geist wachsen und du wirst vor dem Thron Gottes stehen. Jesse Duplantis schreibt zu den Landschaften. Ich sah sogar Schnee. Nur war dieser nicht kalt. Alles brachte mich sehr zum Erstaunen. Es gab Blumen im Himmel, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte und Düfte, die ich nie zuvor gerochen hatte. Ich hatte auch niemals zuvor Farben wie die im Himmel gesehen. Es gab unzählige Varianten von Rot, Grün, Lila, Blau, Gelb, Gold. Nein, Gold sah zwar aus wie Gold, war jedoch durchsichtig wie Kristall. Haben wir doch auch schon mal gehört vorgestern. Im Himmel gibt es nicht nur keine Depression, es gibt keine Krankheiten, keinen Tod, keine Zerstörung. Faszinierend war für mich vor allem, dass die Blumen, über die Duplantis gegangen ist, keinen Schaden nahmen. Es gab auch keinen Schatten im Himmel. Jesus hat uns ja Wohnungen im Himmel versprochen. Duplantis wurde sein zukünftiges Haus in der Ewigkeit gezeigt. Ist das cool?
Ja, sehr cool.
Es entsprach völlig seinem Geschmack. Er schreibt, es war der hübscheste Ort, den ich je gesehen habe. Sein Begleiter sagte, alle Wünsche werden hier erfüllt. An alles wurde gedacht. An alles, was du begehrst und einiges, das du dir nicht einmal vorstellen kannst. Wisst ihr, ich habe jetzt vor kurzem gerade eine Buchvorstellung gesehen und ich war so entsetzt über die Theologie darin. Ein Satz war, du darfst auf keinen Fall um das bitten, was du möchtest, weil das ja egoistisch wäre. Dabei ist unser Gott gerade so, dass er uns so gerne die Wünsche unseres Herzens erfüllt. Das steht in so vielen Bibelstellen, dass es schwierig ist, das zu überlesen in der Heiligen Schrift. Diese Vorstellung, egoistische Gebete wären ja schlimm. Das kann natürlich sein, wenn ich mein eigener Gott bin. Also wenn das wirklich eine Art Götzendienst wird, dass ich nur noch mich um mich drehe und mein, aber wenn ich Jesus nachfolge, er liebt es, uns zu segnen, schon hier in dieser Welt. Wir leben das seit 30 Jahren. Er liebt es, uns Gutes zu tun, unverschämt Gutes. So dass manche Leute neidisch sogar werden. Das ist doch cool. Ja, nicht, dass sie neidisch werden, aber dass Gott uns so liebt. Er ist der beste Vater. Ich versuche meine Kinder zu segnen und du deine garantiert auch. Ja. Glaubst du, Gott wäre schlechter als du nicht? No way. Im Himmel sehen wir das in Erfüllung und in Perfektion, was wir hier schon erspüren und leben dürfen im Kleinen. Ja, die himmlischen Begegnungen, ich glaube, das ist der letzte Hauptpunkt, den ich mit euch gerne ansprechen möchte. Weil diese Leute haben andere im Himmel getroffen. Und ich finde das auch wichtig zu wissen, wir werden da nicht irgendwie anonym irgendwo Nummer so und so im Himmel auf Reihe 300.428.436 sein, sondern wir werden Leute sehen, wir werden Gemeinschaft haben, wir werden das, was wir als Gemeinde hier schon ein Stück weit haben dürfen, exzessiv haben können, wie wir das voll. Also Don Piper, der ja nur die 90 Minuten klinisch tot war, der gerade nur bis zum Himmelstor gekommen war, ist überrascht, dass er seine Verwandten und Freunde getroffen hat, die vor ihm gestorben waren. Er nannte es eine Art Empfangskomitee und schreibt, immer mehr Menschen kamen auf mich zu, streckten mir die Hand entgegen und riefen meinen Namen. Ich war einfach überwältigt. Wie viel viele Menschen gekommen waren, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Niemals, hört ihr den Satz, niemals war ich je so liebevoll umarmt worden. Stell dir vor, Iris, der Tag kommt und dein Papa kommt auf dich zu, meine Oma kommt auf dich zu und so viele, von denen wir wissen, und so viele mehr, die wir vielleicht nie gesehen haben, doch aus irgendeiner Weise segnen konnten, vielleicht durch diesen Pop. Was für ein Tag wird das, wenn du Umarmung bekommst, die diese Qualität haben, wie der Piper das sagt. Mhm. Niemals. Ich habe schon echt tolle Umarmungen gehabt. Bei uns war das vor der Corona schon so üblich, dass man sich auch umarmt. Am Ende vom Gottesdienst ist es schön. Aber das hier muss nochmal eine andere Nummer sein, wenn du auf die Weise umarmt wirst. Mhm. Die Frau aus Kroatien, wo wir vorhin auch von hörten, berichtete, plötzlich bemerkte ich die riesige Silhouette eines Mannes, der auf mich zukam. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne, sein Haar war so weiß wie Schnee und seine Augen brannten wie Feuer. Rötliche Lichtstrahlen gingen von seinen Händen und Füßen aus und schienen auf mich gerichtet zu sein. Als er näher kam, erfüllte mich ein wunderbares Glück, das Gefühl des Wohlbefindens, der Gnade und des Glücks. Für sie war es eine Begegnung mit Gott, die sie erlebte. Jesus selbst begegnete ihr. Und Jesse Duplantis, er traf Menschen aus der Bibel. Er war ja nicht tot, er hatte ja tatsächlich diese Art Vision. So ähnlich wie Paulus das ja auch hatte. Ne? Denn ich wusste, war ich jetzt außerhalb meines Leibes da oder war ich mit meinem Leib da? Das kann man hinterher offensichtlich bei dieser Art Vision nicht klar unterscheiden. Er traf Abraham, er traf König David und den Apostel Paulus. Er traf auch Jesus, der ihm mitteilte, warum er für kurze Zeit in den Himmel versetzt worden war. Ich möchte, dass du zurückgehst und meinem Volk sagst, dass ich komme. Es gibt viele Dinge, die du hier sehen und lernen wirst, aber ich habe dich hierher gebracht, weil du meinem Volk sagen sollst, dass ich komme. Mach kurz Pause, geh nicht. Das ist alles live hier. Ich lese den Satz jetzt nochmal vor, weil der ist wirklich wichtig. Weil, stell dir vor, Paulus bekommt das von Jesus mit auf den Weg. Deswegen ist es so wichtig. Jesus sagte, ich möchte, dass du zurückgehst. Jesse Duplantis. Genau, Jesus sagt, Jesse Duplantis. Ich möchte, dass du zurückgehst und meinem Volk sagst, dass ich komme. Es gibt viele Dinge, die du hier sehen und lernen wirst, aber ich habe dich hierher gebracht, weil du meinem Volk sagen sollst, dass ich komme. Wisst ihr, wir haben etwas Besonderes bekommen als Christen. Ich sage euch kurz was dazu. Das hier ist ein Backstage-Ausweis, ein VIP-Ausweis. Aus diesem Ausweis steht Jesus Christus, King of Kings, Access all areas, all days. Wenn du mal bei YouTube warst und hattest so einen Ausweis, dann warst du einer, der zu allen Bereichen im Backstage-Bereich durfte. Sogar in die Umkleide von Bono oder von Mariah Carey, wenn du ein Kerl bist, keine Ahnung. Wollen wir nicht, wir haben die besten Frauen. Aber das mit dem Ausweis, mit dem Ausweis konntest du überall hin. Konntest die Technik reingucken, konntest die Finanzen dir anschauen. Das ist die höchste Form von Backstage. Es gibt viele Backstage-Ausweise, aber wer den hat, hat ultimativen Zugang. Und hier steht All Days. Das heißt, im Konzertgeschehen heißt das zum Beispiel alle drei Tage, wenn es ein Konzert ist oder ein Seminar oder irgendwas ist. Für uns heißt das ewig. Wir haben diesen Ausweis. Und den gebe ich euch jetzt mal so als Erinnerung zu an diesen Tag für euch mit.
Dankeschön.
Den haben wir ja alle, diesen Ausweis. Und der ist bezahlt worden von Jesus Christus für uns. Und ich trage den mit ganz großem Stolz, weil ich kann dafür ja nichts. Ich habe dafür ja überhaupt nichts geleistet, sondern der ist mir geschenkt worden. Ich darf mit diesem Ausweis ganz sicher sein, das ist mein Ausweis im Himmel. Also natürlich nicht der physische Ausweis, aber das ist ein Symbol dafür.
Ja.
Wir haben ultimativen Zugang an diesem Ort. Und stell dir mal vor, Gott gibt dir diesen Ausweis, so ähnlich wie dem Jesse, damit du den anderen sagst, er kommt bald.
Amen, ja.
Jesus hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er wiederkommt. Seit 2000 Jahren warten Christen aller Generationen darauf, dass dieser Tag passiert. Und ich glaube, er ist schon am Aufstehen. Mhm. Es ist nicht mehr so, wie ich eben so entspannt in seinem Stuhl zu rechten Gottes, sondern er ist schon in der Position. Er ist dabei. Und wir wissen nicht, wann er kommt. Es kann sein, dass er heute wiederkommt. Vielleicht siehst du den Kopf schon gar nicht mehr. Vielleicht die Ausstrahlung gar nicht mehr bei den anderen, schon bei ihm bist. Und wenn er kommt, wird er die Seinen holen, sagt die Bibel. Mhm. Entrückung in die Bibel dieses Ereignis. Es wird weltweit zur selben Sekunde stattfinden. Alle Christen werden ihn gleichzeitig sehen und werden in einem Atemzug diesen Planeten hier verlassen haben, in ihren Körpern, und werden dann umgewandelt in diesen neuen Körper. Aber das ist ein anderes Thema, würde euch nicht verwirren. Nur, dass ihr wisst, dieser Moment wird kommen. Und einige glauben, dass wir dem nahe sind. Und eins weiß ich ganz sicher, wir sind diesem Moment näher als jeder Mensch je zuvor. Mhm. Als jede Generation je zuvor. Ob wir die Generation sind, die das erleben, kann ich nicht versprechen. Aber ich weiß, noch keine Wahl so weit dran wie wir. Okay? Lasst mich mit einem Zitat enden. Das Zitat ist aus dem Buch Durch den Schleier sehen von Blake Healy. Er sagt, die Bibel ist keine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die man befolgen muss, um einen Platz nahe bei Gott zu verdienen. Sie ist ein Bild von Gottes Suche nach dem Menschen, das über tausende von Jahren gemalt wurde. Es ist die Geschichte des Bräutigams, der seine Braut sucht. Oder anders gesagt, es ist die Geschichte von dem, der diese Ausweise verteilen möchte.
Genau.
Und er möchte jedem Mensch eingeben, jedem Mensch. Amen. Jedem Muslim, jedem Religiösen, jeder Religion, jedem philosophisch Denkenden, jedem Esoteriker, jedem Satanisten, jedem Massenmörder. Das ist klar, möchte er diesen Ausweis geben. Aber der kostet was.
Ja.
Was kostet der Jesus?
Er kostet eine Entscheidung. Gott hat das ganz viel gekostet, aber dich kostet es nur, dein Leben Gott zu übergeben. Kein Mensch ist so gerecht, dass er in den Himmel kommen kann. Wir haben alle versagt. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt.
Ja.
Und es ist kein Unterschied an Menge oder an Qualität. Sünde ist Sünde und Sünde trennt mich von Gott. Und wir brauchen einen Stellvertreter, der für uns an unserer Stelle die Strafe für die Sünde nimmt. Und das waren im Alten Bund Tiere, man hat Tiere geschlachtet, ihr kennt das aus dem Alten Testament. Aber als Christus kam, vor 2000 Jahren, hat er diesen Platz eingenommen. Er ist das vollkommene Opferlamm geworden. Und er ist an deiner und an meiner Stelle gestorben. Und wenn du zu Gott sagen willst, ich will, dass du mich neu machst, ich will dein Kind werden, ich will, dass du mir den ganzen Mist vergibst, den ich verzapft habe in meinem Leben. Wenn dir klar ist, dass du das brauchst, dass du bedürftig bist in diesem Punkt, dann lade ich dich von ganzem Herzen ein, das Gebet mit uns zusammen zu beten, dass du Jesus dein Leben gibst. Er möchte dich retten, er möchte dich total verwandeln, von der Raupe in den Schmetterling. Er möchte dir ein völlig neues Leben schenken, hier auf der Erde und ganz besonders auch für die Ewigkeit. So schließ doch mit uns deine Augen und sprich mir folgende Worte im Gebet nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich bin so froh, dass du für meine Sünden bezahlt hast.
Mir ist klar, dass ich Vergebung brauche.
Und so bitte ich dich heute. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu einem neuen Menschen. Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in die Ewigkeit.
Amen.
Hey, und wenn du das gebetet hast zum ersten oder zum wiederholten Mal, das ist die allerbeste Entscheidung, die du treffen kannst. Und lebe dein Leben mit Gott. Guck in die Bibel rein, sprich mit Gott jeden Tag und finde andere Menschen, die wie du an Christus glauben. So wie Edith hat am Anfang gesagt bei der Frage 4, Gemeinschaft ist so wichtig, nicht alleine zu glauben, zusammen zu beten, zueinander zu stehen. Mhm. Und das ist genau das, was wir erleben. Christsein alleine, das ist sehr schwierig und einsam. Gott hat uns als eine große Familie geschaffen. So finde einen Ort, wo der lebendige Gott gepredigt wird. Und Lass dich einbauen in diese lebendige Gemeinde.
Genau, und ich bete jetzt noch für uns, damit wir diese Himmelsvision für uns einfach wirksam werden lassen, damit diese Worte, die wir jetzt gehört haben, ja, uns in unsere Richtung weiterbringen und bestärken.
Ja.
Und Herr, ich danke dir für jeden, der hier zuschaut und zuhört, wann auch immer. Und ich bete, dass diese Vision vom Himmel, die ich heute versucht habe weiterzugeben, von Menschen, die das erlebt haben, aus deinem Wort, von dir selbst, Jesus Christus, ich bete, dass diese Vision eine ermutigende Vision ist, dass sie uns nach vorne bringt und dass sie uns auch hilft, in der Heiligung zu wachsen. Das heißt, uns abzusondern von Dingen, wo wir wissen, die können uns tatsächlich den Himmel kosten. Weil es Sünde ist, weil es Dinge sind, die uns von Gott trennen, die uns aus dem Schutzraum Gottes rausziehen wollen. Hilf uns, Heiliger Geist, hier klar zu sehen und hilf uns, bestärk uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie oft unbequem sind.
Ja.
Damit wir die Ewigkeit im Blick halten. Lass uns vom Ende her denken und lass uns nicht in die Fallen reintappen, die auf unserem Weg einfach sind. Die sind da, durch diese Welt, manchmal durch den Teufel, manchmal durch unsere eigenen Begierden. Hilf uns, dass wir da nicht reintappen, sondern dass wir geradlinig auf dich zugehen und wo immer wir gefallen sind, ein bußfertiges Herz haben und dich schnell anrufen und sagen, vergib mir als vermisst, damit wir wieder weiter können, weil du vergibst schnell und du bist großzügig und gnädig und wir verdienen das alles nicht, was wir haben. Aber wir sind so dankbar, dass du uns so liebst, wie wir sind und dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du uns auf einen Wachstumspfad führen willst. Durch dein Wort, dass wir lernen, jeden Tag ein Stück mehr, dir ähnlicher zu werden, Jesus, und den Weg hier auf dieser Erde mit Bravour hinter uns zu bringen. Und mit ganz viel Freude, Frieden und ganz vielen wundervollen Segnungen. Danke für dieses Vorrecht. Amen.
Amen. Ja, cool, dass ihr zugeschaut habt heute bei Pop Nummer 74. Die Zahlen sind richtig gruselig. ja, und wir laden dich wie immer an der Stelle ein. Verbind dich mit uns, abonniere doch den YouTube-Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch. Oder ich habe jetzt gelernt, der Daumen runter.
Ohne so.
Irgendwie, also jede Reaktion,
genau,
ist dir gefallen, gib uns einen Daumen hoch.
Genau,
wenn du es doof fandest, dann sag uns das eben auch. Verbind dich gerne auch über Facebook und Insta mit uns. Und abonniere unseren Newsletter, dann erfährst du alles, was es Neues gibt, auch außerhalb der Videos, was in der Gemeinde Neues los ist und wann Präsenz-Events wieder richtig durchstarten und alles. So, geh zu www.cclm.de und trag dich direkt ein.
Hi.
Ja, teile es auch gerne mit Freunden, teile es in sozialen Netzwerken, diesen Pop. Und am Sonntag, der nähert sich mit großen Schritten, feiern wir nochmal Gottesdienst zusammen, 10 Uhr, live Online-Gottesdienst, CCLM, mit Lobpreis, mit Musik am Anfang und Bernd predigt über Tritt dein Erbe an. Cooles Bild, wie ich finde. Und wir würden uns riesig freuen, euch begrüßen zu dürfen. Ladet Leute ein zum Gottesdienst, noch nie war es so einfach, Leute zum Gottesdienst einzuladen und selber dabei zu sein. Keine Spritkosten, kein Aufwand, keine zeitliche Verzögerung. Ein Klick und ihr seid da. Genau.
Und wenn du jemanden siehst, dessen Kopf in so einer Schule ist, so, dann hol ihn da raus.
Ja.
So, weil diese Schlinge ist ein Symbol. Ist ein Symbol für Tod. Und zwar für ewigen Tod. Wenn du jemanden kennst, der Jesus noch nicht kennt, vielleicht hast du das Gebet heute das erste Mal mitgebetet, vielleicht hast du es aber auch schon vor Jahren gebetet und lebst längst mit Gott. Wenn du jemanden siehst, der das noch nicht tut, geh nicht gleichgültig an ihm vorbei. Hör hinein, was der Heilige Geist dir sagt. Und hol seinen Kopf aus der Schlinge. Weißt du, jeder Mensch, der nicht Jesus Christus nachfolgt, hat seinen Kopf in so eine Schlinge. Und irgendwann zieht sie sich zu. Und dann landet er auf dem Ort, an dem Ort, wo niemand hin will. Und du bist vielleicht die einzige Bibel, die er liest oder die sie liest. Das übersehen wir manchmal. Die meisten Menschen werden nicht durch Pastoren erreicht oder durch Evangelisten, sondern durch den Nachbarn, durch den Kollegen, durch den Sohn oder den Bruder.
Den Freund.
Den Freund. So, sei ein echter Freund und lass ihn nicht an diesem Strick. Das Schlimme bei diesem Strick ist, dass er unsichtbar ist. Bis zu dem Moment, wo er sich zuzieht. So, wie auch immer es dir geht, ich hoffe, du hast deinen Kopf längst draußen aus dem Strick und folgst Jesus nach. und lernst jeden Tag, wie gut er ist und bist so begeistert, wie wir das sind. Weil Jesus nachzufolgen, wir machen das jetzt seit 32 Jahren, ist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Besser als meine Frau, besser als meine Kinder. Und das sind großartige Dinge, weißt du. Aber Jesus, ich habe nie was kennengelernt, was das toppt. Er ist so gut zu mir seit 32 Jahren. Und er ist genauso verliebt in dich wie in mich. Er liebt dich, er will dich. Okay. Und bei all dem, was gerade so in deinem Leben, in deiner kleinen Welt los ist, verliere darum diese eine Sache nie aus deinen Augen.
Gott ist schuld
an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus. Ja. Wir sehen uns morgen nochmal bei unseren wundervollen Kaskaden.
Ja. Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.